Ich möchte am Anfang beten, bevor wir uns auf das Thema für heute einlassen. Jesus Christus, danke dafür, dass du mit uns unterwegs bist und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, auch heute Morgen hier. Dass wir uns die nächste Station im Leben von Abraham anschauen können. Bitte dich, Herr, dass du uns zeigst, was du mit uns im Sinn hast. Und heute dürfen wir was über dich lernen, wieder, so wie beim letzten Mal, auch neue Wahrheiten über dich, dass du sie uns in unser Herz hineinlegst, dass wir offen dafür sind. Und dass wir daraus vielleicht für uns auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, in welche Richtung du auch immer mit uns gehen willst. Darum bitte ich dich, Herr. Amen. So, eine Frage erst einmal. Wer von euch war schon mal auf einem Bazar? Gab es hier Leute auf, oh, das ist schon einige, so richtig orientalischer Bazar. Ich meine jetzt nicht ostfriesischer Wochenmarkt, wo die Kommunikation daraus besteht, zu sagen, moin, moin, Fisch, 2,50, tschüss. Sondern ich meine so einen richtigen orientalischen Bazar, wo es wild durchgeht. Da waren schon einige. Wer von euch hat schon mal so richtig gehandelt auf so einem Bazar? Wer von euch, die schon mal gehandelt haben, ist mutig, mal davon zu berichten? Wer ist mutig? Hände nochmal hoch. Jetzt aus. Werner, du warst mal, ja, du bist mutig. Ich weiß, dass du keine Probleme mit sowas hast. Das ist ja gut. Erzähl mal, wie ist das auf so einem Bazar?
Also, ja, wie das ist. Es sind ganz viele Menschen natürlich und man kommt ran und die Verkäufer, die sind natürlich sofort begierig darauf, irgendwie zu erhaschen, irgendwo so die Aufmerksamkeit. So. Und dann wird geredet und man will eigentlich gar nicht kaufen und dann entfernt man sich, dann kommt der hinterher und so weiter und dann zeigt er irgendwas und dann zuerst ist es so ein Preis, dann geht er immer runter und so weiter und irgendwie ist man dann manchmal ein bisschen genervt und so und dann kauft man vielleicht doch, obwohl man gar nicht will oder also es ist ein wildes Hin und Her einfach.
Ja, genau, so. Super. Dankeschön, Applaus für Werner, dass er den Mut hatte. Ich selbst war noch nie auf einem Bazar und ich will auch gar nicht so wirklich, weil das überhaupt nicht meine Art ist. Also ich leide schon immer drunter, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu verkaufen bei eBay oder keine Ahnung was. Auto haben wir letztes Jahr verkauft. Das war eine Katastrophe. Da wurde ich runtergehandelt und das war nicht gut. Ich verkaufe nicht gerne und ich handle nicht gerne. Aber heute werden wir mal so einen Bazar erleben auf eine etwas andere Art und Weise. Wir haben letztes Mal uns mit Gott beschäftigt, wie er Abraham begegnet. Undercover-Boss. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Gott kommt als Undercover-Boss verkleidet zu Abraham und Abraham merkt das erst gar nicht. Dann erfährt er irgendwann, ich habe hier mit Gott zu tun. Und das ist eine ganz besondere Begegnung. Gott begegnet Abraham, Abraham begegnet Gott nach Jahrzehnten, wo sie miteinander unterwegs sind, das erste Mal von Angesicht zu Angesicht. Dann gab es dort, wir wissen das, Abraham hat Gott und seine Begleiter, zwei Engel, eingeladen zum Essen. Ein kleines bisschen Essen, bestehend aus mehreren Dutzend Broten und einem Jungstier, also ein kleiner Happen. Und dann macht sich Gott auf den Weg zu seiner nächsten Station. Und Abraham als ein guter Gastgeber, wie das damals so üblich gewesen ist, begleitet ihn einen Teil seines Weges. Und dabei ergibt sich ein interessantes Gespräch, was ich fast noch interessanter finde als die Begegnung letzte Woche. Und ich möchte dazu den zweiten Teil aus 1. Mose 18 lesen, die Verse 16 bis 33. Und wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne mit aufschlagen. Immer gucken, es geht darum, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und nicht mit dem, was hier vorne nur gesagt wird. Wir haben hinten in dem weißen Schrank Leihbibeln, da könnt ihr gerne eine rausholen. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 18, die Verse 16 bis 33. Das ist direkt im Anschluss an das Essen. Die Männer erhoben sich von ihrem Platz und schauten gen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verabschieden. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Denn ich habe ihn dazu auserwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm aufträgt, den Weg des Herrn einzuhalten und zu tun, was gut und recht ist, damit der Herr seine Zusagen an Abraham erfüllen kann. Der Herr sprach also: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist laut geworden, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Er trat näher und sagte: Willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, den Gerechten zusammen mit dem Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an Recht halten, an das Recht halten? Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom in der Stadt 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, mit ihm zu reden: Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach er: Ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Er entgegnete: Ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte er: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete: Ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Und noch einmal sagte er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach er: Ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Also soweit das Gespräch Abrahams mit Gott. Das erinnert mich so ein bisschen manchmal an meine Kinder, die dann auch irgendwie mit mir reden wollen. Dann nur noch einmal, so beim Abend, wenn sie dann schon schlafen sollen, nur noch einmal was sagen. Also ein bisschen noch draufpacken, und Abraham handelt hier mit Gott. Ich finde das sehr faszinierend, die Art und Weise, wie das hier passiert. Wir finden hier schon in diesem Text eine Vorschau auf das nächste Kapitel, das wir uns nicht im Detail anschauen werden. Das könnt ihr euch selbst durchlesen. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Wir haben das ja so als, ja, als Begriff, quasi als Phrase: Hier geht's so schlimm zu wie in Sodom und Gomorra. Und hier finden wir, wo das herkommt. Aber hier in diesem Gespräch lernen wir 4 Wahrheiten über Gott. 4 Wahrheiten, die wir über Gott mitnehmen können aus dem Gespräch. Das erste ist: Gott nimmt dich ernst. Gott nimmt dich ernst. Das tut er nämlich mit Abraham. Gott hat Großes vor mit Abraham. Er sagt es: Ich will ihn zu einer großen Nation werden lassen. Ich will etwas mit ihm tun in dieser Welt. Er soll zum Segen werden. Und dann fragt sich Gott, und ich finde das so spannend hier, wie wir Einblicke in das Denken Gottes bekommen, in die Seele Gottes. Er fragt sich: Soll ich Abraham im Dunkeln lassen über das, was ich vorhabe? Soll ich ihm das verschweigen? Vielleicht hat Gott auch da an Lot gedacht. Er wusste, dass da Abrahams Familie hier ist in Sodom. Und hier sehen wir, wie Gott Respekt und Achtung vor Abraham hat. Einem einfachen Menschen. Niemand Besonderes an sich. Aber Gott hat Achtung vor Abraham. Er will ihn nicht im Dunkeln lassen. Er will ihn nicht einfach behandeln wie einen Diener oder einen Sklaven. Jetzt überlegt euch mal so einen Geschäftsführer eines Konzerns. Nehmen wir mal einen Konzern, der einen guten Ruf in Deutschland hat, wir können mal die Deutsche Bahn zum Beispiel. Oder die Telekom oder andere. Stellt euch mal so einen Geschäftsführer vor. Der hat Verantwortung über sein Unternehmen, muss überlegen, wie geht es mit dem Unternehmen weiter, Pläne machen, Vision, Strategie, was alles so dazugehört. Verantwortung für zehntausende Mitarbeiter. Glaubt ihr, der würde dann in der Konzernzentrale mit der Reinigungskraft über diese Pläne reden? Wahrscheinlich nicht. Oder mit einem Zugbegleiter erstmal anrufen: Hey, hallo Heinz, ich habe hier diese Pläne, Ich wollte dich einfach nur mal darüber informieren und rufe dann jeden Zugbegleiter an. Würde er nicht machen. Das würde auch keiner erwarten, dass er das tut. Aber stellen wir uns einen Geschäftsführer vor, der einen Partner im Unternehmen hat. Oder der sein Nachfolger werden soll. Oder ein Geschäftspartner ist, der wichtig ist für das Unternehmen. Und jetzt macht dieser Geschäftsführer Pläne und so weiter und informiert die dann nicht. Das wäre komisch. Das hätte so einen Eindruck, der will irgendwas verheimlichen, der nimmt mich nicht ernst. Kann ich überhaupt mit dem noch Partner sein? Kann ich mit dem Geschäfte machen, wenn der mich so hintergeht? Und wenn wir uns hier anschauen, wie Gott mit Abraham umgeht, dann sehen wir, Gott sieht in Abraham nicht einen Zugbegleiter oder eine Reinigungskraft, sondern Gott sieht in Abraham einen Geschäftspartner. Einen, dem er auf Augenhöhe begegnet. Ich habe Achtung und Respekt vor dir. Und Abraham hat Gott vorher, ohne dass er wusste, wer das ist, Achtung und Respekt erwiesen. Es ist eine gegenseitige Beziehung, die wir hier sehen zwischen Gott und Abraham. Und das erinnert mich an die Verse aus Johannes 15,15, wo Jesus Abschied nimmt von seinen Jüngern und dann sagte zu ihnen, ich sehe in euch nicht mehr Knechte und Diener. Ich sehe in euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wo er auch den Jüngern, Jesus, den Jüngern Achtung und Respekt erweist und sie als ein Gegenüber wahrnimmt, die er mit hineinnimmt in seine Pläne, die er aufbaut als seine Nachfolger, die seinen Auftrag weiterführen. Und das, dass er sie Freunde nennt, seine Jünger, das zieht sich durch uns durch. Das ist etwas, was wir erben. Jeder von uns, der mit Jesus eine Beziehung hat, ist nicht einfach nur ein untergeordneter Knecht oder Diener, sondern wir sind Freunde und Geschäftspartner von Jesus Christus. Er sieht uns, er achtet uns, er nimmt uns ernst. Er nimmt dich ernst. Das heißt nicht, dass alles offengelegt wird. Vollständige Transparenz ist nicht immer hilfreich. Gott lässt uns auch in der Bibel nicht alles wissen. Aber so wie wir in Familie, Firma oder Gemeinde unseren Partner Respekt erweisen, indem wir sie ernst nehmen und einbeziehen, indem wir sie nicht im Dunkeln lassen über wichtige Entscheidungen, so tut das Gott auch mit dir. Und weißt du, wie er das macht? Er tut das, indem er dir die Bibel geschenkt hat. Hier hat er alles offengelegt. Über sich, wer er ist, über dich, wie es um dich steht, über die Welt, was er mit dieser Welt vorhat, was er sich wünscht, seine Sehnsüchte, seine Gedanken, seine Wünsche, aber auch seine Pläne mit dieser Welt. Er lässt uns nicht im Dunkeln. Wenn du dich fragst, was hat Gott vor mit mir? Was hat Gott vor mit dieser Welt? Musst du hier nur aufschlagen und du findest Antworten auf diese Fragen. Nicht alles, aber das, worauf es ankommt. Gott nimmt dich ernst und die Bibel ist ein Ausdruck dafür, dass er dich ernst nimmt, dass er dich nicht im Dunkeln lässt, so wie er das auch bei Abraham getan hat. Das ist das Erste, was wir lernen können über Gott. Er nimmt dich ernst. Das Zweite ist, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und wir haben heute vielleicht eine etwas verstellte Vorstellung von dem, was es heißt Gerechtigkeit. Wir hören viel über soziale Gerechtigkeit. Und da bedeutet, jeder soll gleich sein. Jeder soll alles bekommen, was der andere auch hat. Das ist fast, was mitschwingt bei sozialer Gerechtigkeit. Aber das ist nicht das, was Gerechtigkeit im biblischen Sinne meint. Wenn wir darüber reden, dass Gott gerecht ist, dann meinen wir damit, dass Gott einen Maßstab setzt und hat, dem er a selber entspricht. Gott ist sich nie untreu. Und b, dass er diesen Maßstab auch konsequent umsetzt im Umgang mit uns Menschen. Das ist erst einmal Gottes Gerechtigkeit. Er setzt den Maßstab und er hält sich von A bis Z an seine eigenen Maßstäbe. Und dann stellt sich hier die Frage, wir sehen hier, wie er ankündigt, sich auf den Weg zu machen nach Sodom und Gomorra und wo er sagt, ich werde diese Stadt vernichten. Und wir sehen in Kapitel 19, dass er das tut. Er löscht sie komplett aus, sodass wir bis heute nicht wissen, wo sie eigentlich gelegen haben, Sodom und Gomorra. Wir können es nur ahnen. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn mit der Aussage im Neuen Testament, Gott ist die Liebe? Wie kriegen wir das zusammen? Und ja, das ist eine Herausforderung. Das wird uns später noch begegnen, wenn wir uns weiter durcharbeiten durch das Alte Testament. Und wir kommen dann zu Josua und zur Landnahme. Oder wir haben später auch im Neuen Testament eine Situation mit Ananias und Sapphira, die von Gott selbst niedergestreckt werden, weil sie falsch gehandelt haben. Wie kriegen wir das zusammen? Das ist eine Herausforderung. Und auf manches habe ich auch keine Antwort. Aber ich habe ein gutes Zitat gefunden, was uns einen Einstieg in eine Antwort geben kann. Gottes Zorn ist keine Leidenschaft, sondern ein Prinzip. Der ewige Hass auf das Unrecht, der ewigen Liebe zum Recht entspricht und nur ein weiterer Aspekt seiner Liebe ist. Ich lese das nochmal vor. Gottes Zorn ist keine Leidenschaft. Also geht es nicht darum, dass Gott irgendwie cholerisch ist und im Affekt handelt. Sondern es ist ein Prinzip, das darauf gründet, dass er Hass hat auf Unrecht. Alles, was böse ist, hasst Gott. Und der ewigen Liebe zum Recht entspricht. Alles, was gut ist, liebt Gott. Und beides sind Aspekte seiner Liebe. Beides gehört zusammen. Beides müssen wir zusammen bekommen, wenn wir die Aussage hören, Gott ist Liebe. Dass beides dazu gehört und dass Gott sich mit beidem in seinem Wort vorstellt. In Hiob 34,12 lesen wir, nie tut Gott Unrecht und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Gott handelt nicht willkürlich. Gott handelt nicht nach seinen eigenen, oder Gott handelt nicht nach irgendwelchen Maßstäben, wo wir keine Vorstellung davon haben, wieso tut er das jetzt, sondern Gott präsentiert sich, wie er ist. Und er handelt ganz treu dem, wie er ist. Und ich möchte eine andere Passage lesen aus Psalm 9, wo auch das nochmal ausgedrückt wird. Psalm 9, die Verse 8 und 9. Denn der Herr aber thront für ewig, er stellt seinen Thron auf zum Gericht. Er richtet den Erdkreis gerecht. Er spricht den Völkern das Urteil, das sie verdienen. Also, Gottes Gerechtigkeit bedeutet, Gott selbst setzt fest, was gut und böse ist. Ja, das ist absolut. Ja, das ist nicht etwas, worüber wir mit ihm verhandeln können. Er setzt den Maßstab für gut und böse. Darüber gibt's kein Diskutieren mit ihm. Und weil er sich treu ist und weil er diesen Maßstab festsetzt, muss er das Böse ablehnen. Er muss es ablehnen, weil sonst sein Maßstab nichts wert wäre, weil es sonst nicht vereinbar wäre mit seiner Person. Das Gute muss er aber lieben. Das Gute liebt er. Und als gerechter Richter dieses Universums entscheidet Gott nicht nach Bauchgefühl. Und er entscheidet nicht nach Ansehen der Person. Er sagt nicht, du bist mir lieber als du. Deshalb lasse ich das bei dir durchgehen und das bei dir nicht. So ist Gott nicht. Er entscheidet nicht nach Bauchgefühl und nicht nach Ansehen, sondern anhand seiner selbstgesetzten Maßstäbe. Und ich weiß, das alles macht das, was passiert bei Sodom und Gomorra, nicht einfacher zu verdauen. Das ist schwer für uns in unserer Moderne. Gerade hier in Deutschland, wir haben seit 70 Jahren Frieden. Wir wissen nicht, wie sich das anfühlt, in der Gesellschaft damals zu leben, wie das gewesen ist, was das alles bedeutet. Wir sind so weit entfernt davon, dass das für uns unvorstellbar ist, was da passiert. Aber ich möchte deutlich machen, und das wird in Kapitel 19 deutlich, wir reden bei Sodom und Gomorra nicht von Menschen, die ihre Tickets nicht bezahlt haben. Oder die Steuern hinterzogen haben. Hier geht's nicht darum, dass jemand mal was Schlechtes gemacht hat. Hier geht's nicht darum, dass sie nicht ganz perfekt sind. Sondern Gott macht deutlich, hier geht's um tief, durch und durch böse Menschen. Menschen, die verabscheuungswürdige Dinge tun. Und das wurde auch dann deutlich, als Israel dann den Völkern in Israel begegnet, in Kanaan, dass sie ihre Kinder geopfert haben, durchs Feuer haben gehen lassen, dass Menschen dargebracht wurden als Opfer, dass manches wild durcheinander gegangen ist. Sachen, die Gott niemals akzeptieren kann. Und in Kapitel 19 wird als Beispiel vorgestellt, dass diese zwei Engel kommen zu Lot. Er ist der Einzige, der sie begrüßt. Und als die Bewohner der Stadt mitbekommen, dass dort Fremde sind, kommen sie und wollen diese Fremden sich an ihnen vergehen. Mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit wird das dort präsentiert. Nicht als etwas, was plötzlich irgendwie unerwartet passiert, sondern mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, um deutlich zu machen, da läuft einiges extrem schief in Sodom und Gomorra. Gott liebt das Gute, aber Gott verwirft das Böse. So war es und so bleibt es. Aber bei alledem dürfen wir hier aus Kapitel 18 die Verse 20 und 21 nicht übersehen. Der Herr sprach also, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist laut geworden und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es sehen. Zweimal wird das betont. Gott handelt auch hier nicht impulsiv. Gott handelt hier nicht nach dem Motto, oh, ich habe gehört, da läuft was schlecht, sofort Blitze schicken. Auch wenn Gott allwissend ist, aber drückt er hier Abraham etwas aus. Ich will genau kontrollieren und gucken, was da passiert. Ich will nicht leichtfertig handeln, sondern ich handle aufgrund von festen Überzeugungen und aufgrund von festen Tatsachen. Und Abraham hatte ja Gott runtergehandelt auf 10 Gerechte in einer Stadt von mehreren hundert, vielleicht sogar mehreren tausend Menschen. 10 Menschen, die nicht perfekt sein müssen, darum geht es nicht. Es geht Gott nicht um Perfektion. Aber 10 Menschen, die eine grundlegend gute Haltung zum Leben haben, die eine Bereitschaft haben, für ihre Fehler auch Einsicht zu haben, einzugestehen, sich verändern zu lassen. Das heißt, gerecht zu sein in Gottes Augen. Denn auch Lot war nicht perfekt. Aber Lot war einer dieser Gerechten. Nicht einmal 10 hat er gefunden. Nur 4. In dieser Stadt. Und deshalb sehen wir, Gottes Urteil auch in dieser Sache ist vielleicht hart für uns und unverständlich, aber es ist gerecht. Gerecht nach seinen eigenen Maßstäben. Wie Abraham zu diesen 10 Personen gekommen ist, öffnet uns den Blick für das Nächste, was wir Gott, über Gott lehren können. Gott lässt mit sich reden. Gott lässt mit sich reden. Abraham handelt mit Gott. Wie auf einem Basar. Ganz genauso. Hartnäckig, nicht nachlassend, runterhandelnd. Gott, Abraham handelt mit Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Wenn ich das lese, das ist für mich zum Fremdschämen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so Abraham beobachten würde, wie er so mit Gott handelt, dann würde ich nur denken, oh Abraham, wirklich? Aber es zeigt Abrahams Herz, und das ist gut, das ist positiv. Er hat ein echtes Anliegen für die Menschen und er hat mitbekommen, wie es in Sodom und Gomorra aussieht. Davon bin ich überzeugt. Aber er hatte ein echtes Anliegen für die Menschen. Und vielleicht war es in der Kultur damals absolut im Bereich des Normalen. Ich weiß es nicht, wie die anderen das wahrgenommen hätten. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist über das Diskutieren Abrahams mit Gott. Was bedeutet das jetzt? Was lernen wir da über Gott? Lässt Gott wirklich mit sich verhandeln? Ändert Gott seine Meinung? Was würde das bedeuten für unser Bild von Gott, wenn er seine Meinung ändert? Das würde ja bedeuten, dass er vorher etwas falsch wahrgenommen hat. Dass er nicht allwissend ist. Oder dass er es nicht durchdacht hat. Oh, ich habe da was übersehen, hast du recht, Abraham. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Was zeigt uns das über Gott? Wir sehen auch in Mose zum Beispiel, gerade im 4. Buch Mose, wie Gott manchmal die Geduld verliert mit seinem Volk, so scheint es im Text. Und sagt, ich werde sie alle vernichten. Und Mose geht auf die Knie, fleht und sagt, bedenke doch, was werden die anderen sagen, wenn du dein Volk vernichtest? Was werden sie über dich sagen, Gott? Und Gott sagt, dann steht es reute ihn, dass er vorhatte, das zu tun. Was heißt, dass Gott etwas reut? Dass Gott eine Situation anders bewertet? Ändert er seine Meinung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können einen ganz anderen Zugang dazu finden, um das alles gut einzusortieren. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus Hesekiel. Hesekiel 33, die Verse 13 bis 16. Und als ich das gestern bei der Vorbereitung gefunden habe, da habe ich gedacht, ja, das ist perfekt. Das ist genau das, was ich schon immer auch auf dem Herzen hatte mit diesem Thema, als mir das so aufgefallen ist. Hesekiel 33, 13 bis 16. Hier spricht Gott. Wenn ich zu dem Gerechten, also dem, der grundsätzlich richtig lebt, sage, du wirst am Leben bleiben, also es ist alles in Ordnung mit dir, er aber im Vertrauen auf seine Gerechtigkeit Unrecht tut, dann wird ihm seine ganze bisherige Gerechtigkeit nicht angerechnet. Wegen des Unrechts, das er getan hat, muss er sterben. Wenn ich aber zu dem Schuldigen sage, du musst sterben, und er gibt sein sündhaftes Leben auf, handelt nach Recht und Gerechtigkeit, gibt dem Schuldner das Pfand zurück, ersetzt, was er geraubt hat, richtet sich nach den Gesetzen, die zum Leben führen, und tut kein Unrecht mehr, dann wird er gewiss am Leben bleiben und nicht sterben. Keine der Sünden, die er früher begangen hat, wird ihm angerechnet. Er hat nach Recht und Gerechtigkeit gehandelt, darum wird er gewiss am Leben bleiben. Was macht den Unterschied aus für das, wie Gott mit einem Menschen umgeht, wie er das in Hesekiel beschreibt? Er sagt zu dem einen, du machst es richtig. Und der sagt, okay, ich mache alles richtig in den Augen Gottes, jetzt kann ich anfangen zu leben, wie ich will. Und Gott sagt am Ende dann als Gesamturteil, hey, da ist irgendwas mächtig schiefgelaufen bei dir. Und zum anderen sagt Gott, du musst sterben für das, wie du gelebt hast. Und er geht auf die Knie, ist tief getroffen von dieser Aussage Gottes, tut Buße, fleht Gott an und fängt an, sein Leben umzuändern. Und Gott bringt ihn trotzdem um? Lässt ihn trotzdem in die Verdammnis gehen? Nein. Gott hat seine Haltung zu diesem Menschen geändert, weil der Mensch seine Haltung zu Gott geändert hat. Das ist der Unterschied, auf den es ankommt. Reue mit Blick auf Gott bedeutet, Gott handelt anders, weil sich die Situation verändert hat. Das bedeutet nicht, dass er seine Meinung geändert hat. Seine Grundlagen bleiben die gleichen. Seine Prinzipien bleiben die gleichen. Alles bleibt gleich. Aber der Mensch, der vor ihm steht, hat sich verändert. Und darauf reagiert Gott dann. Und es wäre dann tatsächlich ungerecht, einem, der Buße tut, trotzdem so hart zu bestrafen. Und die Situation, die einem da sofort einfällt, das Buch, das das am allerdeutlichsten macht, ist das Buch Jona. Der geschickt wird von Gott, um Strafgericht über Ninive anzudrohen. Er flieht ja zuerst und dann kommt er trotzdem an. Da waren Wahl einbezogen und anderes, ihr kennt das vielleicht. Und jetzt predigt er Gottes Gericht. Er sagt nicht, wenn ihr euch ändert, wird und so weiter. Sondern er predigt Gott, in 40 Tagen wird Gott diese Stadt zerstören. Und die Menschen in Ninive sind tief getroffen. Tun Buße. Und Gott lässt die Stadt stehen. Es reute ihn in dieser Situation, was er vorhatte, weil die Menschen reagiert haben, so wie sie reagieren sollen, mit der Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen. Jona findet das nicht so toll, der ist dann sauer, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, dass Gott manchmal anders handelt, als er es angekündigt hat, weil die Situation sich geändert hat. Und ich kann das mal so beschreiben als Beispiel. Gestern beim Handball, da gibt es keine roten Karten, aber beim Fußball gibt es rote Karten. Und das wäre so, als würde das Prinzip lauten, du kriegst bei jeder Sache, die du tust, die schlimm ist, die rote Karte. Gott zeigt dir die rote Karte. Und dann kommt es darauf an, wie du reagierst. Sagst du, ich habe sie nicht verdient. Du hast dich getäuscht. Du bist ein schlechter Schiedsrichter. Geh weg. Ich will das nicht einsehen. Dann bleibt die rote Karte bestehen und du gehst vom Platz. Wenn du aber sagst, oh, hey, ja stimmt, ich habe ihn hart getreten, ich habe riskiert, dass er sich verletzt, das tut mir leid, dann nimmt er die rote Karte weg und sagt vielleicht gelbe Karte. Hey, pass beim nächsten Mal auf. So sehe ich Gottes Handeln. Das heißt Reue in Gottes Augen. Er zeigt uns die rote Karte, um uns deutlich zu machen, das, was du hier getan hast, das geht absolut gar nicht. Aber wenn du richtig reagierst und bereit bist, dich auf Gottes Wort einzulassen, dann nimmt er die rote Karte wieder weg und handelt anders. Das ist das eine, was wir daraus mitnehmen können. Das andere ist für unser Gebetsleben, so zu sein wie Abraham. So zu sein wie Abraham. Da gibt es in Lukas 18 eine ganz herausfordernde Geschichte mit dieser hartnäckigen Witwe, die etwas von einem Richter haben will und die ihn bis in die Nacht terrorisiert. Bis der Richter irgendwann sagt, ah, geh mir doch weg, ich geb dir, was du willst. Lass mich nur schlafen. Und wo Jesus sagt, so sollt ihr beten. Unverschämt beten. Ihr sollt unverschämt beten. Bleibt hartnäckig dran. Gebt nicht so schnell auf. Das heißt nicht, dass Gott sich erst überzeugen lassen muss, aber er will manchmal sehen, meinst du es ernst? Wie wichtig ist das, worum du bittest? Wie wichtig ist das, womit du zu mir kommst? Er will unser Herz sehen. Und deshalb ist es für uns dann die Herausforderung, am Gebet dran zu bleiben. Gott zu zeigen, ja, das ist mir jetzt wichtig, Gott. Wir machen das jeden Freitagmorgen zum Beispiel im Dock für die Jugend. Die Jugend ist uns wichtig in unserer Gemeinde. Und wir beten jeden Freitagmorgen im Dock für unsere Jugend. Wir bitten jetzt ganz konkret zum Beispiel für Unterstützung für die Jugend, für neue Helfer und Mitarbeiter. Vielleicht sogar, dass wir die Möglichkeit haben, mal einen Praktikanten für ein Jahr zu gewinnen, dass sich eine Person findet, dass sich die Finanzen dafür finden. Momentan ist das komplett aussichtslos für uns. Wir wissen nicht, woher das kommen soll. Aber wir geben nicht auf. Und ich bete, und ich habe mir den Mut genommen, auch unverschämt zu beten. Zu sagen, Gott, es ist deine Verantwortung, dass du uns die Mitarbeiter gibst, die wir brauchen. Es ist deine Verantwortung. Ich nehme dich bei deinem Wort. Ich möchte dir das auch wirklich komplett abgeben. Und ich will von dir erwarten, dass du uns die Hilfe schickst, die wir brauchen. Unverschämt beten. In meinen Augen ist Abraham hier komplett unverschämt, wie er mit Gott redet, aus einem guten Grund. Und Jesus fordert uns heraus, unverschämt zu beten, also dürfen wir das. Wenn uns etwas wichtig ist, dann dürfen wir Gott in den Ohren liegen damit. Und wir dürfen beten, beten, beten und wir sollen nicht zu früh damit aufhören. Wir dürfen Gott in den Ohren liegen mit dem, was uns wirklich ernst und kostbar ist. Und durch das Gebet lernen wir Gott besser kennenlernen. Wir halten Einblicke in sein Wesen. Denn ich glaube tatsächlich nicht, dass Gott vorhatte, Sodom zu vernichten, wenn mehr als 10 Gerechte da drinne waren. Es ist nicht so, dass Abraham Gott heruntergehandelt hat, sondern Gott hat Abraham gezeigt, wie gnädig er ist. Und das ist gleich der vierte Punkt. Er hätte die Stadt nicht vernichtet, wenn es dort eine gewisse Anzahl an Gerechten gegeben hätte. Deshalb geht er ja hin, um zu gucken, wie es wirklich aussieht. Abraham hat Gott nicht heruntergehandelt, sondern Gott hat Abraham einen Einblick in sein Wesen geschenkt. Einen Einblick dafür gegeben, dass er nicht dieser unbarmherzige Gott ist, wo Abraham gesagt hat, wirst du tatsächlich die Gerechten mit den Ungerechten vernichten? Und Gott macht Abraham deutlich, nein, das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Und das ist das Letzte, was wir lernen können hier. Gott ist gnädig. Und alles gehört miteinander zusammen. Gott ist gerecht, Gott lässt mit sich reden und Gott ist gnädig. Gott ist gnädig mit Abraham, sagen wir es mal ganz offen. Er lässt ihn so mit sich reden. Er macht keinen Vorwurf, an keiner Stelle in diesem Gespräch sagte Abraham, es wird langsam unverschämt. Nichts. Gott lässt Abraham so mit sich reden. Das ist gut. Und er ist andererseits auch gnädig mit Sodom und Gomorra. Eine Stadt, wo wirklich Schlimmes läuft. Aber Gott wäre bereit, bei nur 10 Personen, die bereit sind, mit Gott einen guten Weg zu gehen, diese ganze Stadt zu verschonen, in seiner ganzen Bösartigkeit. In dem Ganzen, wo Menschen dort schlimm verletzt werden, misshandelt werden, brutal vielleicht behandelt werden, Mord und Totschlag, wir wissen es nicht genau, aber wir können es nur ahnen. Bei 10 Gerechten hätte er diese ganze Stadt, diesen Sündenpfuhl stehen gelassen. Gott ist gnädig. Und Gott ist gnädig mit den Gerechten in Sodom. Er lässt sie nicht mit dem Rest untergehen, sondern die 4, die Familie von Lot, die gerecht sind, nimmt er raus, bevor es zu dieser Katastrophe kommt. Gott ist gnädig. Und das müssen wir verstehen, auch hier mitnehmen für uns, wenn wir gucken in unsere eigene Zukunft. Wenn wir nachschauen im Buch der Offenbarung, das uns einen Ausblick für die Zukunft gibt. Jesus wird zurückkommen. Das ist unser Glaube. Er wird kommen als Weltenrichter. Wie wir es im Glaubensbekenntnis ausdrücken. Er sitzt an der Rechten des Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Gott, Jesus Christus, wird als Weltenrichter zurückkommen. Und er wird richten. In seinem gerechten Urteil. Er wird richten. Und das ist auch wichtig, dass er das tut. Denn was wäre die Konsequenz, wenn er das nicht tut? Das würde bedeuten, dass das Böse nie ein Ende finden wird. Dass Kindesmisshandlung nie ein Ende finden wird. Dass Misshandlung von Frauen nie ein Ende finden wird. Dass Krieg, Folter nie ein Ende finden wird. Dass Gewalt nie ein Ende finden wird. Wollen wir das für unsere Welt? Nein, ich möchte das nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass Jesus als Weltenrichter zurückkommen wird. Aber, und das sagt uns Petrus im 2. Petrusbrief, und das finde ich ist ganz wichtig für uns heute Morgen, das, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollen, für gleich auch, wenn wir Lobpreiszeit haben. 2. Petrus, in Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Noch einmal, der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, dass er wiederkommt, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Zeit für dich, über deine Beziehung zu Gott nachzudenken. Jetzt ist Zeit für dich, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die Ewigkeitswert haben. Jetzt ist Zeit für dich, darüber nachzudenken, wie du zu diesem Gott stehst, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Jetzt ist Gnadenzeit. Und diese Gnadenzeit geht schon seit 2000 Jahren. Und wir wissen nicht, wie lange sie noch dauern wird. Wir wissen es nicht. Kann sein, dass es morgen vorbei ist. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht noch 1000 Jahre. Gott wartet, solange er kann. Solange er kann. Damit so viele Menschen wie möglich sich bewusst werden, dass sie in Gott alleine Leben finden können und dass sie eine Entscheidung für ihn treffen. Aber wenn ich mir anschaue, wie schnell sich diese Welt entwickelt, weiß ich nicht, wie lange das noch gehen wird. Keine Ahnung. Und ich werde nicht darüber spekulieren. Aber die Welt ist sehr schnell geworden. Und wir verlieren eventuell die Kontrolle über das, was wir an Möglichkeiten und Technik in diese Welt entlassen. Jetzt ist aber Gnadenzeit. Und Gott möchte nicht, dass du mit dem Bösen zugrunde gehst, sondern Gott möchte, dass du das Leben hast. Er möchte, dass du Frieden findest. Gott wartet jetzt auf dich. Und ich möchte dich ermutigen, heute sein Angebot anzunehmen. Möglichst heute. Möglichst jetzt. Wir werden gleich Lobpreiszeit haben. Dann kannst du das alles in deinem Herzen bewegen, was du gehört hast. Wo du vielleicht merkst, ich habe Sachen in meinem Leben, die sind nicht gut gelaufen. Und ich muss das mit Gott klären. Oder wo du sagst, ich muss das überhaupt erstmal grundsätzlich mit Gott klären. Ich muss das mit ihm festmachen, solange ich kann. In der Lobpreiszeit kannst du darauf reagieren. Und nach dem Gottesdienst, das wisst ihr ja, gibt es immer die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen, zu Gebeten, zu Gesprächen. Ich werde immer vorne sein. Und dann kannst du das, was Gott dir aufs Herz legst, mit ihm klären. Jetzt ist Gnadenzeit. Nutze die Gelegenheiten, die Gott dir schenkt. Amen.